Ja, das Thema des heutigen Abends, Corona, Pandemie und was jetzt? Versuch einer biblischen Orientierung. Und wir wollen eigentlich einen Text aus Lukas 21 lesen. Ich habe mich aber entschieden, diesen Text dann in die Predigt einzubauen. Wir werden uns also später Lukas 21 zuwenden. Und deswegen grüße ich uns jetzt noch einmal mit einem Vers aus diesem wunderbaren Psalm, den David wahrscheinlich in seiner Verfolgungszeit niedergeschrieben hat und von dem es im Psalm 27 am Anfang, wo es da heißt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir in diesen Tagen besonders auch zu dir kommen dürfen und bei dir Schutz, Schirm und Geborgenheit finden dürfen. Frieden. Und wir danken dir, dass dir diese Welt nicht egal ist. Wir danken dir, dass du mit jedem einzelnen Menschen gehst, mit jedem einzelnen Menschen leidest und dass du ein Herz der Barmherzigkeit hast, des Mitfühlens und des Erbarmens. Und wir danken dir, dass wir in diesen Zeiten jetzt auch unsere Bibelstunde auf diese Weise haben dürfen, Gemeinschaft haben dürfen, über den Livestream, dann auch über Download. Und du mögest uns jetzt segnen. Für dich sind ja die Unterschiede im Raum und Zeit überhaupt kein Problem. Du siehst uns zusammen als Einheit, wie wir vor dir stehen, wie wir auf dich warten, wie wir um ein Stück Brot vom Himmel bitten, Speise für den inneren Menschen, dass wir gekräftigt und gestärkt werden, Mut fassen, unser geistlicher innerer Kompass neu ausgerichtet wird auf den, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf den, der Himmel und Erde in seiner Hand hält und auf den, der die Dinge vollenden wird. Danke, dass auch wir in deiner Hand sind. Danke, dass du insbesondere auch um die Verzagten, um die Ängstlichen, um die Sorgenvollen weißt, auch um die Depressiven und dass du durch deinen Geist, durch dein Wort auch trösten vermagst, durchzutragen vermagst, wie es sonst keiner kann. Du bist der Gott allen Trostes. Und du siehst jeden Einzelnen und du hast für jeden Einzelnen auch heute Abend etwas vorbereitet. Danke, du wunderbarer, du treuer Herr. Nun segne dein Wort und segne unsere Gemeinschaft. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Die Leute und die Menschen nehmen ja diese hereinprasselnden Nachrichten gerade wegen der Corona-Pandemie ganz unterschiedlich auf. Es gibt ja ganz dramatische Nachrichten, es gibt ja schockierende Bilder, manche haben apokalyptische Prognosen. Also man kann sagen, Corona und Covid-19 haben uns fest im Griff. Und ich wollte Ihnen ein paar Schlaglichter geben, aber allerdings auch sehr positive Schlaglichter. Denn man muss sagen, bei allem Schwerem und bei allem Angstvollen und vielleicht auch Notvollem gibt es auch so viel Positives, was jetzt in dieser Zeit geschieht. Es werden ja wieder existenzielle Fragen gestellt. Das ist äußerst positiv. Fragen nach Gott, Fragen nach dem Wesentlichen im Leben. Es gibt Egoismus, aber es gibt eben auch Berichte von selbstloser Hilfe, rührender Besorgtheit und Solidarität. Und was mich zum Beispiel gefreut hat, um nur mal von diesen Schlaglichtern die drei zu nennen, die ich jetzt schon angekündigt habe, das ist, dass ich gelesen habe, dass in Israel sich die Menschen wieder stärker der Bibel zuwenden. Auch in Israel ist natürlich diese Corona-Pandemie angekommen. Israel hat sehr scharf reagiert, eigentlich fast noch früher als Deutschland. Und natürlich sind da jetzt viele Menschen auch ängstlich. Und das Schöne ist, dass jetzt eben gemeldet wurde, dass viele auch wieder die Bibel zur Hand nehmen und dass viele wieder nach Gott fragen und das auch im Land zum Gebet. Gebet ausgerufen wird. Eine andere positive Sache, von der ich gehört habe, ist, dass auch in Israel übrigens ein Dieb aus Angst vor dem Weltende, also ist wohl ein säkularer Mensch, und jetzt hat er aber doch Angst irgendwie, dass da alles wie ein großes Gericht hereinbricht, und jetzt gibt er eine Beute zurück, die er vor 15 Jahren hat er da aus dem Boden, eine altertümliche Sache, eine kleine Waffe mitgehen lassen, 2000 Jahre alt als Jugendlicher. Und Haaretz, die Tageszeitung, meldet, er ist durch die Vorstellung eines drohenden Untergangs durch die Corona-Pandemie so aufgewühlt gewesen, dass er sich zu dem Schritt entschlossen hatte. Er vermutete, dass durch das Coronavirus das Ende der Welt nahe ist. Ja, ich habe nun keine Kontakte zum Finanzamt, ob die auch schon verstärkt Eingänge zu verzeichnen haben. Sowas gibt's ja immer wieder. Aber das ist ja eigentlich etwas bei all dem Schweren auch Schönes, was sich da jetzt abspielt. Ich möchte Ihnen, bevor ich dann zur biblischen Bewertung auch komme, möchte ich Ihnen noch ein weiteres Schlaglicht geben, das mich aus Italien erreicht hat. Es ging auch durch die Presse. Und zwar ist dort ein 38-jähriger junger Arzt, muss man sagen, der in der Lombardei in einer Klinik arbeitet. Und Sie wissen ja, die Lombardei, Bergamo, das sind Orte und Landstriche, die besonders hart von diesem Coronavirus betroffen sind, wo ja die Notaufnahme fast kollabiert oder eigentlich kollabiert ist. Und er sagt, wir waren Atheisten und er hätte sich nie vorstellen können, als Agnostiker, Atheist und überhaupt als wissenschaftsorientierter Mensch, dass er mal als Arzt in die Lage kommt, dass er jetzt Menschen sortieren muss zum Tod und zum Leben. Also die haben so einen Ansturm inzwischen auf die Notarztpraxen oder auf die Intensivstation, dass sie gar nicht mehr alle aufnehmen können, geschweige denn alle auf Intensivstation bringen können oder an Beatmungsgeräte, und deswegen muss da sortiert werden, und das macht ihm ungeheuer zu schaffen. Und dann berichtet dieser 38-jährige Arzt aus der Lombardei, dass ihm besonders und ihnen besonders aufgefallen ist, sie waren schon wirklich ganz durch den Wind erschöpft, müde, konnten kaum noch, und dann wurde ein 75-jähriger Priester eingeladen, und er brachte seine Bibel mit und er war selber betroffen und er strahlte etwas aus, und er ging zu den Kranken und zu den Schwerstkranken, nahm ihre Hand, las aus der Bibel vor, betete, und das hat die ganze Mannschaft und auch ihn so fasziniert. Er sagt dann, ich wollte eigentlich von Gott nie viel wissen und habe immer die Frömmigkeit meiner Eltern, die in Gottesdienst gegangen sind, belächelt. Aber das hat so eine Kraft gehabt, dass ich zu Gott umgekehrt bin. Und auch viele meiner Kollegen, und wir wundern uns selber, zu Beginn dieser Corona-Krise bei uns in der Lombardei waren wir Atheisten und haben über die Frommen gelächelt. Und jetzt nutzen wir kleine Pausen aus, um Stoßseufzer und Gebete zu diesem Herrn zu schicken. Also, er beschreibt dann auch, wie dieser Pastor noch gestorben ist und dass er überzeugt ist, dass er zu Gott gegangen ist. Und er möchte jetzt bis zu seinem letzten Atemzug auch für andere wirken. Und er schreibt dann wörtlich, ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod umgeben bin. Und ich denke, in diesem Bericht kommt auch so manches Wesentlichen zur Sprache, was eben auch mit dieser Pandemie verbunden ist. Die Erkenntnis, dass wir begrenzt sind, dass die Ohnmacht des Menschen, dass bei allem, was wir geglaubt haben, was machbar ist, wir feststellen müssen, wir haben vieles gar nicht in der Hand. Wir sind abhängig. Auch die Endlichkeit und die Realität des Todes steht so deutlich wieder im Raum. Aber auch die Möglichkeit, sich zu besinnen und zu Gott umzukehren. Ja, wenn ich dieses Zeugnis sehe, sogar im Frieden zu sterben, im Frieden zum Herrn, im Glauben zu gehen. Ja, Corona hat uns fest im Griff. Und wenn man so die Stimmungen anschaut, die sind ja sehr schwankend. Also da gibt es die eine Fraktion, die nimmt allerdings in den letzten Tagen ab. Die hat immer so, da ist, also das ist alles eine Art bessere Grippe, und die ganz ganze Panik und die ganze Hysterie verstehen die nicht und die würden am liebsten auch alle Maßnahmen sein lassen. Ist alles unnötig, macht mehr kaputt, als es bringt. Und dann haben wir natürlich auch, und das ist Ihnen sicherlich auch schon begegnet, sehr hysterische Reaktionen. Da ist auch praktisch der Weltuntergang steht im Raum, ist ganz katastrophal. Die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Passieren natürlich auch kurios komische Dinge. Und ich muss sagen, wir haben ja Kontakt mit vielen Menschen und ein Stück weit ist es auch so, dass der Witz jetzt sozusagen auch eine besondere Rolle beim Bewältigen dieses Drucks und dieser Krise eine Rolle spielt. Und das ist auch ein Geschenk Gottes, dass wir manche Dinge noch mit Humor betrachten dürfen. Also schmunzeln musste ich doch, als ich dann gelesen habe, und ich weiß nicht, wie Sie das einordnen, die Deutschen horten Klopapier und Nudeln, die Franzosen Rotwein und Kondome und die US-Amerikaner Waffen. Warum? Weiß ich nicht, aber es lässt ja irgendwie auch ein Schlaglicht auf die Völker fallen. Ja, die Menschen reagieren total unterschiedlich, auch Christen. Für die einen sind wir schon mitten in den Endzeitgerichten. Auch da habe ich entsprechende Anrufe und Mails bekommen. Da wurde mir erklärt, in welchem Siegel- und Posaunengericht wir schon sind und dass jetzt alles ganz, ganz schnell geht. Dann gibt es wieder andere, die sagen, das Ganze ist eine mediale Fake-Veranstaltung, das findet gar nicht real statt. Das Ziel ist eigentlich, demokratische Rechte abzubauen und einen totalitären Staat vorzubereiten. Oder wahlweise wird dann auch gesagt, naja, der unvermeidliche Finanzkollaps wird jetzt eben Corona in die Schuhe geschoben. Und da wird so viel gerade im Online-Raum ventiliert und das ist nicht immer gut und meist auch unseriös. Dann gibt es andere, die völlig aus dem heilsgeschichtlichen Zusammenhang der Bibel heraus Bibelstellen isoliert betrachten. Das soll man nie machen. Muss immer im Kontext und im biblischen Gesamtoffenbarung beachtet werden. Und die sagen dann aufgrund von bestimmten Stellen, wir brauchen überhaupt gar keine Schutzmaßnahmen. Gott ist unser Schutz und Gott wird uns schützen, dass wir uns anstecken und dass uns irgendwas passiert. Übrigens nebenbei gesagt, das ist auch in Israel, gab es unter den Orthodoxen anfänglich, inzwischen haben die Rabbis das ziemlich zurückgetrieben, muss man fast sagen, haben gesagt, das ist nicht gut, was ihr da macht, das ist auch von Gott nicht gedeckt und von der Tora nicht gedeckt, aber da gab es am Anfang auch so, Gott ist mein Gegenmittel, Corona kann kommen, Gott ist mein Gegenmittel. Also auch das gibt es bei Christen, dass sie sozusagen meinen, ihnen kann nichts passieren. Eine weitere skurrile Sache, die mir begegnet ist, ich lasse einfach mal so ein bisschen hineinblicken in das, was jetzt so hier alles so anbrandet und ankommt, das ist, dass manche gesagt haben, wir müssen uns trotzdem versammeln. Versammlungsverbot hin oder her, das ist ja wie eine Art Christenverfolgung. Wir dürfen uns nicht mehr zum Gebet und zum Gottesdienst versammeln und zu den Bibelstunden. Und das ist gegen Gottes Wort. Und wir dürfen jetzt nach Offenbarung 13 von unserem Widerstandsrecht Gebrauch machen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und wir versammeln uns trotzdem. Also auch diese Meinung gibt's. Wieder andere haben sich verabschiedet, haben gesagt, wir sehen uns hier auf Erden alle nicht mehr im Gottesdienst, aber droben dann. Also total fatalistisch dem Ende entgegengehend. Und dann will ich Ihnen noch ein Schlaglicht geben, da sprechen die Leute vom gerechten Gericht Gottes und andere sagen, das ist die Chance als Priester wie ein Mose vor Gott zu stehen für das Volk. Sie merken, aus diesen einzelnen Schlaglichtern, da geht's munter drunter und drüber. Viel Verwirrung, viel Emotionalität und Gott sei es geklagt, wenig Nüchternheit, biblisch-sachliches. Aber was sagt die Bibel jetzt eigentlich? Sagt sie denn überhaupt was zu dieser Pandemie? Bevor wir den biblischen Befund uns anschauen wollen, ist ja klar, in der Rahmen einer Bibelstunde kann das nur fragmentarisch geschehen, möchte ich etwas vorausschicken, was mich dieser Tage erreicht hat auf medizinisch-weltlicher Ebene. Professor Wallach hat gesagt, weil er einfach die ganze Unnüchternheit auch und Hysterie und Panik in der Welt sieht, Professor Wallach, Mediziner, das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist raus aus dem Panikmodus. Keep down, cool down. Es ist nicht das Ende. Raus aus dem Panikmodus. Das nächste ist, sich die Fakten aus einer gewissen Distanz mit etwas Nüchternheit anzusehen. Und dann stellt er die Fragen, was macht diese Coronavirus-Pandemie, wie gefährlich, wie tödlich ist sie, für wen, wie lange? Und genau wollen wir auf diesem Weg mit nüchtern, sachlich, biblisch orientierter Betrachtungsweise, ohne Panik, ohne Verharmlosung, ganz an der Schrift orientiert einmal fragen, was können wir dazu sagen? Und wir wollen das anhand von drei Fragen tun. Wir haben ja jetzt praktisch im ersten Teil auch schon so eine Frage ein bisschen angerissen, was ist eigentlich los? Das war jetzt mehr schlaglichtartig, aber jetzt wollen wir fragen, wo stehen wir, was sollen wir tun und was gilt? Also fangen wir an, wo stehen wir? Man könnte auch sagen, wo sind wir noch nicht? Und dann müssen wir sagen, dass das Einläuten der letzten Dinge aus meiner Sicht vorschnell ist und schädlich. Man kann von der Bibel nicht genau sagen, es ist jetzt so und dann wird das geschehen und dann wird der Herr kommen und dann ist das und das. Was wir von der Bibel aber sagen können, ist, dass mit der Rückkehr des Volkes Israel, etwa nach Hesekiel 38, Vers 8, die Zeit begonnen hat, die Jesus als die letzten Tage jetzt als Metapher sind natürlich Jahrzehnte, ja sogar über ein Jahrhundert, die letzten Tage begonnen haben vor der Wiederkunft Jesu Christi. Man kann so sagen, der Herr ist nahe, aber nicht nahe in unserem menschlichen Sinn, dass wir sagen, ja, das muss morgen jetzt geschehen oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren. Es kann in 2 oder 5 Jahren geschehen, aber es kann auch wesentlich länger sein. Aber es ist nahe herbeigekommen. Das ist das, was die Bibel uns als Orientierung gibt. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, und ich kann jetzt natürlich in der begrenzten Zeit das nicht alles begründen, dann müssten wir eigentlich eine Bibelwoche machen. Das können wir vielleicht dann mal im Herbst machen, wenn der ganze Spuk wieder ein bisschen nachgelassen hat. Dann kommen Sie hierher auf die La Höhe. Wir sind noch nicht in der allerletzten antichristlichen Herrschaftszeit. Das könnte ich Ihnen jetzt begründen von der Schrift her, dass bestimmte Dinge noch gar nicht da sind und wir von daher auch nicht in den allerletzten Jahren, also auch in der Zeit, das Siegel, Posaunen und Sonnenschalengerichte sind. Auch sehen wir noch nicht den Cäsar der Letztzeit, den Antichristen, wir wissen gar nicht, wer es ist. Und auch die Hure Babylon hat in dem Sinn noch nicht ihre volle, ausreife und endzeitliche Gestalt angenommen. Und von daher muss man sagen, wenn dann Leute sagen, ja, das ist jetzt also, das ist ja Siegelgericht Nummer 3 und das ist Posaune Nummer 4. Schon bei Tschernobyl habe ich gehört, was das angeblich aus der Offenbarung sein soll. Da muss ich aus meiner Warte sehen, Klammer auf, jeder kann sie irren, auch ich, Klammer zu, aber aus meiner jetzigen Warte muss ich Ihnen sagen, das ist für mich viel zu vorschnell. Das ist für mich unnüchtern. Wunschdenken weiß ich nicht, aber es hat etwas von frommer Panikmache. Sie müssen sich vorstellen, wer ständig Fehlalarm bläst, ist der größte Feind des wirklichen Alarms. Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern, ist jetzt auch schon 40 Jahre her. Und bei uns, da gab es doch die Rauchmelder der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so in den Schulen ist, manchmal haben auch Schüler mit dem Feuerzeug oder so nachgeholfen, aber gab es viele Fehlalarme. Und naja, wozu hat das dann geführt? Kein Mensch hat diesen Alarm mehr beachtet. Selbst der Lehrer hat dann gesagt, obwohl er eigentlich angewiesen war, die Klasse dann kontrolliert nach draußen zu führen, das wird mal wieder Fehlalarm sein. Schauen Sie, und das ist, wenn man ständig die letzten Dinge ausruft, ständig Alarm bläst, irgendwann hört keiner mehr zu. Mal davon abgesehen, dass wir uns auch in der Welt fast lächerlich machen. Es gibt ja dann einmal bei Petrus die Stelle, dass es Spötter gibt in den letzten Tagen. Nicht, dass Gott das gut findet, aber die sagen, na, ihr lieben Christen, wo ist denn jetzt euer Herr? Ihr sagt das die ganze Zeit. Und vielleicht hat das mit dem Grund, dass wir immer vorschnell die letzten, ja die allerletzten Dinge ausrufen. Also Vorsicht, wir leben nach meinem Verständnis noch nicht in der allerletzten Zeit. Da steht noch etliches auch prophetisch aus. Aber wir können sagen, wir leben in der Endzeit, in dem Sinn, in den Jahren und Jahrzehnten vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Und da sagt die Bibel schon, dass diese Zeit mit Geburtswehen verglichen werden kann. Und Geburtswehen, das ist ja so, ich bin da kein Experte, aber Geburtswehen, der Rhythmus der Geburtswehen wird regelmäßiger, die Abstände werden kürzer, also die Frequenz nimmt zu und die Heftigkeit nimmt zu. Da unterscheidet man verschiedene Phasen. Und ganz zum Schluss kommt dann die sogenannte Austreibungsphase mit den Presswehen. Und ich sage jetzt mal, das wäre vielleicht, und da sind wir noch gar nicht, das wäre jetzt vielleicht die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist vielleicht die Zeit, die in der Offenbarung Kapitel 4 bis 19 uns geschildert wird. Das sind die Presswehen. Und da geht es um eine geistliche Geburt. Wer soll denn geboren werden? Wir wissen, Gott müht sich um sein Volk Israel. Die Gemeinde wird dann vorher entrückt. Aber in dieser Austreibungsphase der Presswehen, da geht es richtig zur Sache. Also soweit ich das bei der Geburt unserer Kinder mitverfolgt habe, sind da ja eigentlich fast pausenlos Wehen mit einer Heftigkeit. Und wenn Sie die Offenbarung lesen, dann wird das da genauso geschildert. Es kommt Schlag auf Schlag, immer schneller, immer härter und man kommt kaum noch zur Besinnung. Aber in der Zeit sind wir noch nicht. Wir sind vielleicht in der Zeit, was man im Geburtsvorgang die Senkwehen nennt. Also das ist, dass das Kind, ich sage jetzt mal, eingelockt wird, ja, wie so an der Raumstation, wenn da die Versorgungskapsel kommt, da muss die ja auch genau treffen und dann erst kann man die Verbindung herstellen und die Schleusen öffnen und so wird das Kind durch die Senkwehen sozusagen in die Geburtsposition gebracht, bevor es dann durch die Presswehen ausgetrieben wird. Und ich wage mal zu sagen, weil ja der Herr sagt, dass das der Anfang der Wehen ist und dass das zur Endzeit gehört, dass wir derzeit wieder eine Wehe erleben. Vielleicht auch mal ein bisschen eine heftigere Wehe, aber es sind noch nicht die letzten, die schwersten Wehen. Es ist eine Wehe, ohne Zweifel. Mir sagte dieser Tage jemand, naja, die Gerichte in der Offenbarung, da ist es ja nichts dagegen. Naja, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Es gibt auch im Vorfeld, und es gab schon immer schreckliche Gerichte und schreckliche Dinge, das sollten wir nicht verharmlosen, aber so aufs Ganze gesehen ist die letzte Zeit doch noch einmal ganz anders, eine Zeit der Presswehen. Also, wir sind in der Endzeit, nicht in der Letztzeit. Und für die Endzeit hat ja Jesus so manches gesagt. Und wir als bibeltreue Christen glauben ja, dass es echte Prophetie gibt, dass Jesus und die Seinen und inspiriert durch seinen Geist Dinge vorhersagen konnten über Jahrtausende. Schauen Sie nur mal 5. Mose 28 oder Hesekiel 38 oder andere Stellen. Es gibt hunderte Prophezeiungen über den Weg des Sohnes Gottes oder das Schicksal Israels und auch der Rückführung Israels. Alles vorhergesagt. Alles vorhergesagt. Selbst wenn Sie die liberalsten Theorien nehmen, sind die Weissagungen 1000 Jahre oder noch mehr vorher erfolgt. Zeigen Sie mir ein Stück Weltliteratur, das exakt so viele Ereignisse vorhergesagt hat. Ich weiß nicht eins, wo auch nur eins zugenommen. Außer es wäre so ganz allgemein, wenn ich sage, es wird irgendwann mal wieder regnen. Na gut, das stimmt. Aber ganz exakt. Also auf unsere Bibel ist Verlass. Und Jesus spricht ja prophetisch in seiner Endzeitrede in diese Zeit hinein. Und da schlagen wir jetzt einmal Lukas 21 auf. Lukas 21 ab Vers 8. Ich lese nicht alles, aber doch mal jetzt ab Vers 8. Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Vor der Verfolgung kommt Verführung. Und Verführung hat auch zu tun mit Verwirrung, mit Desorientierung, mit Unnüchternheit, mit Rattenfingern nachlaufen. Merken Sie schon was? Das heißt, die jetzt vielleicht am aktivsten sind, sind gerade dabei, auf den Leim zu gehen. Vielleicht zumindest ein Stück weit. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. In den folgenden Versen 12 bis 27 springt der Herr, so nach meiner Auslegung, jetzt in die Letztzeit. Also das war jetzt generell in der Endzeit, die Jahrzehnte vor der Wiederkunft und dann kommt die Letztzeit. Ich will das jetzt nicht lesen, aber da geht es auch ganz konkret dann um die Belagerung von Jerusalem, um Judenverfolgung, da geht es um Himmelszeichen. Ich setze wieder bei Vers 25 ein, da endet diese Passage. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen auf der Erde, Angst der Nationen, Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Das wird nochmal eine ganz andere Stufe der Hysterie, der Unruhe, der Angst in der Welt sein. Ich will nicht sagen, da ist das heute harmlos, aber ja. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und jetzt, worauf zielt das Ganze zu? Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und jetzt heißt es in Vers 28, wenn aber das anfängt zu geschehen, also wenn das nur so die ersten leichten Wehen kommen, dann vergrabt euch, dann zieht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter und Weltuntergang in einem und redet mit niemand, schafft euch Vorräte an und geht in atombombensicheren Bunker. Nein, der Herr sagt, dann erhebt eure Häupter. Blickt auf, eure Erlösung hat. Es wird kurz, es wird heftig, aber er kommt. Das Beste und das Schönste kommt. Je wilder es wird, desto näher ist er. Aber das ist dann die allerletzte Phase. Und wir sind ja, wie ich bereits jetzt ausführte, in Anfangsphase oder mittendrin in der Phase der Wehen. Und dazu gehören Kriege, Kriegsnachrichten. Das gab es ja in den letzten 130 Jahren, wenn ich von 1882 als Beginn der Endzeit ausgehe, mit der ersten Einwanderungswelle nach Israel durch die Pogrome der Romanows im Zarenreich. Also wenn man da das ansetzt, also circa jetzt 140 Jahre schon fast, und da, genau da fallen auch die zwei Weltkriege hinein und viele, viele andere Kriege, dann spricht der Herr von Empörungen, das Wort bedeutet Aufstände, Revolution, Unfrieden, Chaos, Unordnung. Denken Sie an die über 50 Revolution seit 1882. Ich erinnere nur mal an die kommunistische Revolution in der UdSSR, also früher Russland und dann UdSSR, oder in China. Furchtbare auch Verbrechen wurden da begangen. Man sagt, das 20., 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Revolutionen. Und dann spricht der Herr von Hungersnöten. Ich muss jetzt eins dazu sagen, all diese Dinge hat es schon immer gegeben, von Anfang an der Menschheitsgeschichte. Und der Herr sagt auch nicht, das wird was ganz Neues sein, sondern das Neue wird sein, es kommt so heftig und so schnell hintereinander und so global wie nie zuvor. Das nimmt praktisch an Intensität zu. Und wenn wir jetzt die Hungersnöte anschauen, dann haben wir, natürlich ist vieles auch der Zunahme der Weltbevölkerung geschuldet, aber dann haben wir Hungersnöte im letzten Jahrhundert gehabt. Allein der große Schritt nach vorne, so hat Mao Zedong die Industrialisierung des Agrarlandes China genannt und hat gnadenlos die Bauern an der Landwirtschaft gehindert. Und es gab dann furchtbaren Hunger. Man schätzt, dass 43 Millionen Menschen in dieser Hungersnot umgekommen sind. Man sagt überhaupt, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des chronischen Hungers und noch heute leiden 1 Milliarde Menschen unter Mangelernährung und unter Hunger. Da werden noch Erdbeben genannt, auch das kann ich kurz machen. Seit 1882 zählen wir fast 160 Erdbeben. Denken Sie an das Seebeben im Pazifikraum 2004, 230.000 Tote oder jetzt vor 10 Jahren in Haiti 2010 mit über 300.000 Toten. Und jetzt kommt unsere Corona-Pandemie ins Visier. Denn der Herr, ich habe ja ein Zeichen ausgelassen, ich bespreche auch nicht alle, der spricht ja auch von Seuchen. Und ich denke, wenn man von diesen Wehen spricht, dann wäre die Corona-Pandemie da einzuordnen. Und auch das hat seit 1882 in einer grausamen Form und vermehrt schon gegeben. Es wird ja in diesen Tagen auch immer wieder an die spanische Grippe erinnert nach dem Zweiten Weltkrieg. Man schätzt 50 bis 100 Millionen Tote. War natürlich auch dem geschuldet, dass durch den Ersten Weltkrieg viele noch geschwächt waren und die ganze Versorgung nicht so gut war. Da hat der Tod eine reiche Ernte einfahren können. Aber noch in den 50er Jahren geht man von 50 Millionen Pockenerkrankten aus, die vielfach auch daran gestorben sind. Auch AIDS, jetzt noch relativ neu, hat inzwischen 36 Millionen Opfer. Also Corona-Pandemie gehört wohl in diesen Bereich hinein, dass es zur Endzeit hin auch Seuchen geben wird. Jetzt muss ich Sie enttäuschen. Ich weiß es nicht, wie schwer die Corona-Pandemie tatsächlich ist. Sind ja alles Fragen, die ventiliert werden. Wer muss besonders geschützt werden? Wie lange kann man die Wirtschaft und das öffentliche Leben runterfahren, ohne dass die Schäden nicht unverhältnismäßig groß werden? Gibt es vielleicht nur einen Wirtschafts- oder Finanzkollaps? Es wird alles kontrovers diskutiert und ich habe auch so meine Meinung. Aber eins fällt mir natürlich auf, man fühlt sich ein bisschen an die Fußballweltmeisterschaft erinnert. Da besteht ja Deutschland dann aus vielen, vielen Millionen Bundestrainern, vielen, vielen Millionen Jogi Löws. Und solange sie gewinnen, ist ja alles gut, das sind unsere Jungs. Und wenn es dann schief geht, dann kommen natürlich die Millionen Experten vor dem Bildschirm mit der Bierflasche in der Hand und womöglich mit den Chips auf dem Tisch. Und die wissen es ja dann besser. Und die wissen auch ganz genau, was man anders hätte machen müssen. Und so ein bisschen kommt mir das jetzt vor, wir haben plötzlich so unheimlich viele Wirtschaftsfachleute, Epidemiologen und Virologen und Lungenfachärzte. Bitte, ich bin nicht für eine Expertenherrschaft, aber manchmal denke ich, wir übernehmen uns da auch ein Stück weit. Ich bin dafür, dass man seinen Verstand einschaltet. Ich bin dafür, dass man nicht einfach blind Dingen folgt. Aber man muss doch Gott auch zutrauen, wenn wir als Christen jetzt für unsere Verantwortlichen beten, auch in den Krankenhäusern, in den Gemeinde und in den Länderregierungen, Gemeindeverwaltung, Länderregierung, Bundesregierung, weltweit, Israel, überall. Dann ist es doch auch ein Ausdruck von Gottvertrauen, dass Gott uns durch diese Leute ein Stück weit führt, auch wenn sie Fehler machen. Also, ich wage zu sagen, dass das auch ein Stück weit gelebter Glaube und Gottvertrauen ist, das eben auch den Menschen, die dafür in die Verantwortung gestellt worden sind, zu überlassen. Bitte kein Kadavergehorsam, das meine ich nicht, aber Sie wissen, wie ich es gemeint habe. Wir Christen sollten uns sehr zurückhalten, im Nicht-Fachgebiet sozusagen noch alles besser wissen zu wollen. Also was man da alles hört. Wir sollten aber in einer Sache Experten sein, und da sind wir Experten, weil wir dazu berufen sind, das ist die Sache, dass wir Hoffnung verbreiten dürfen, dass wir Hoffnung verkündigen dürfen, dass wir etwas wissen dürfen von dem, der im Regiment sitzt, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dass wir etwas von dem Gott wissen, der zwar auch Gericht übt, aber der geradezu darauf wartet, dass man zu ihm ruft, damit er barmherzig und gnädig sein kann. Er liebt es, angerufen zu werden. Und diesen Gott der Barmherzigkeit und diesen Gott der Gnade, den dürfen wir ausstrahlen, den dürfen wir leben und das dürfen wir Menschen auch sagen. Sagen, du Mensch, mir geht manchmal auch das Zäpfchen runter, aber weißt du, ich weiß wohin mit meiner Angst und ich weiß, dass nicht irgendwie geschieht, sondern dass da ein Herr im Himmel ist und der lenkt und leitet. Ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue ihm, er meint's gut. Vielleicht nimmt Gott uns auch in diesen Tagen in Isolationshaft. Ich finde es ja gut mal, Na, Sie mögen vielleicht sagen, na der, was ist mit dem los? Hat er was eingeworfen oder so? Nein, ich finde das mal gut. Ich finde es eine Evangelisation besonderer Art, ein aus dem Getriebe herausnehmen. Klar, ich weiß, Existenzängste, Arbeitsplatzsorgen, finanzielle Sorgen, aufeinandersitzen ist auch so eine Sache, wenn man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu fünft ist, in irgendeinem Plattenbau in Berlin oder sonst wo, ist alles nicht so einfach. Aber ich finde es von daher gut, dass das ganze Treiben, Partys, Freizeitstress, Rumreisen, berufliches, also manche haben es ja trotzdem, aber dieses ganze unruhige, hektische unserer Zeit, bis in die Gemeinde hinein gibt es Gemeindestress, dass Gott mal wie den Stecker zieht und sagt, so hinsitzen. Leider mit den Medien kann man auch da die Zeit natürlich vertrödeln, aber es ist schon mal eine viel bessere Chance. Ich habe bei einem Finanzmarktexperten gehört, er sagt, die Zwangspause ist da auch eine Riesenchance, sich mal aufs Wesentliche zu konzentrieren. Der redet jetzt natürlich von Familie und von anderen Werten, also auch gut, aber wir meinen natürlich, dass Menschen auch sagen, Mensch, was ist eigentlich los? Gibt es da jemand, der da noch drauf schaut? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt doch an Covid-19 erkranke und vielleicht sterbe? Oder meine Frau? Selbst der Ex-Finanzminister Theo Weigel hat heute in einem Interview gesagt, man muss mit der Einsamkeit fertig werden. Und dann sagt er, jeder stehe schließlich für sich vor Gott. Also das ist eine Chance. Dafür sollten wir auch beten. Und da sollten wir Menschen auch Denkanstöße geben. Eigentlich ist es ein Gnadenakt, dass Gott diese dem Abgrund entgegenrennende Welt nicht einfach weiterrennen lässt, sondern den Stecker zieht. Zumindest mal kurze Zeit. Das ist eigentlich eine Chance. Und jetzt gilt es, die Chance zu nutzen, innezuhalten. Der Herr verspricht ja, suchet mich und lebet. Amos 5, Vers 5. Ich habe dieser Tage, da war von der Corona-Panik noch gar nicht viel zu sehen, jemand gesagt, der mir mit vielerlei intellektuellen, wissenschaftlichen Argumenten den Glauben sozusagen als nicht eines denkenden Menschen würdig darstellen wollte. Ich sagte, jetzt machen Sie eins, beten Sie, dass Gott sich Ihnen zeigt und er wird antworten. Ja, das war dem, das ist da kein Argument. Ich sage, ja, jetzt probieren Sie es doch aus. Probieren Sie es doch, fahren Sie los, ob Sie der Karte vertrauen können. Der Herr sagt, wer mich sucht, wer sucht, der wird finden. Suchet mich und lebt. Probieren Sie es doch aus. Probieren Sie es aus. Wie viele Jahre wir vom Finale der Weltgeschichte noch entfernt sind, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß, es kann ganz schnell gehen, es kann sich aber auch hinziehen. Wenn ich an die Wiederkunftsgleichnisse denke, Matthäus 25 etwa bei den Jungfrauen, als aber der Bräutigam verzog, als aber der Hausherr verzog. Also dieses Verziehen, dieses wie ein Kaugummi in die Länge ziehen, das ist ein Moment, das wir immer im Auge haben müssen, ohne zu sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Wir wissen es nicht. Wir sehen die Zeichen der Zeit, aber Gott denkt und handelt in anderen Zeitmaßstäben, als wir es tun. Und da sollten wir sehr vorsichtig sein, auch mit unseren subjektiven Argumenten. Also wo stehen wir? Wir stehen mitten in den Wehen, aber noch nicht am Ende. Wir stehen mitten in den Senkwehen. Die Senkwehen, die waren ja und sind dazu da, dass der Embryo in die Geburtsposition, dass er da so eingeloggt wird im Becken, kommt. Muss ich da, glaube ich, drehen und dann mit dem Kopf nach unten und so. Ja. So, und so wird jetzt die Bühne für die letzten Dinge bereitet. Das sind Senkwehen, Positionierungswehen. Die Bühne wird aufgebaut. Es kann sehr rumpeln, es kann sehr, sehr, sehr heftig sein. Ich habe mir überlegt, wie ich versuchen könnte, Ihnen das deutlich zu machen. Jedes Bild hinkt ja, aber ein Moment wird in diesem Beispiel deutlich. Ich habe es dieser Tage auch schon dem einen oder anderen gesagt. Die Titanic ist ja wahrscheinlich auf der Jagd nach dem blauen Band, um unbedingt diesen Rekord bei der Jungfernfahrt zu bringen, mit voller Geschwindigkeit und nahezu auf den Eisberg geknallt und untergegangen. Das unsinkbare Schiff. Und mir kommt diese Situation heute vor, als hätte die Titanic jetzt noch nicht den Eisberg, mit dem Eisberg eine Kollision, sondern mit einer großen Scholle oder etwas, was das ganze Schiff erschüttern lässt und auch schon Schäden verursacht. Aber es geht noch gut, es kann weiterfahren, es kann repariert werden. Das ist ein Warnschuss. Das ganze Schiff wackelt, alle, oh, was ist jetzt los? Aber ich befürchte, dass viele, viele Menschen, sobald das wieder einigermaßen überwunden ist, sobald die Titanic wieder normal fährt, sobald die Titanic wieder mit den Erschütterungen zur Ruhe gekommen ist, die Lecks gestopft sind, dann wird wieder Party gemacht und dem Untergang entgegengefahren. Das ist meine Befürchtung, aber ich hoffe auch und bete, dass viele die Stimme Gottes hören. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der Eisberg ist. Ich glaube, das sind eben diese kleineren Eisberge, Schollen, die vorher kommen. Nun, zweiter Punkt. Was sollen wir tun, was nicht? Also ich habe ja vieles schon gesagt, aber ich will ein paar Dinge nochmal nennen, weil eben auch so viel im Raum der Gemeinden zirkuliert. Also auf keinen Fall geht es dahin, dass wir Panik, Weltuntergangs- und Katastrophenszenarien verbreiten, sondern Hoffnung. Selbst wenn so wäre, selbst wenn morgen die Welt untergehen würde, müssten wir heute sagen, in Jesus ist Hoffnung. Das ist unsere Hauptbotschaft, das Evangelium. Wir sind nicht alttestamentliche Gerichtsverkündiger. Klar schickt Gott auch Gericht, das steht auch im Neuen Testament, das darf man auch mal sagen. Aber die Hauptbotschaft ist, Botschafter Jesu Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Heilsgeschichtlich trösten, das heißt in die Heilsarme, in die vergebende Arme Jesu aufnehmen. Das ist unsere Botschaft. Und ganz schlimm ist dann noch, wenn diese Panik, Botschaften, diese Katastrophen- und Weltuntergangsszenarien verbunden sind mit einem frommen Stolz und das geschieht euch recht. Das ist ganz schlimm. Weil uns wird es genauso zurecht geschehen, wenn nicht die Gnade des Herrn wäre. Und die steht den anderen auch zu, wenn sie darauf eingehen. Also keine Panik, Weltuntergangs- und Katastrophenszenarien. Wir wollen auch den Ernst der Situation nicht verschweigen und wo es Gott schenkt, dürfen wir auch sagen, das ist ein Warnschild Gottes. Wir sollten, ich habe es bereits gesagt, nicht so viel vom Gericht reden, mehr vom Evangelium. Viele sind in Not, dass wir ein barmherziges Herz haben, dass wir nicht sagen, oh, und so und. Und dass es uns wirklich um sie geht und wir nicht so einen Heißegoismus haben wie manche. Also so ungefähr, mich wird es ja nicht treffen. Manche denken, sie werden ja noch vor allem entrückt werden, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber gut, sei es jetzt dahingestellt. Und dann kann ja die Sintflut kommen, dann bin ich ja weg. Das ist in den Augen Gottes furchtbar. Der weint mit den Leidenden, mit den Sterbenden. Er weint mit den Schmerzenhabenden, mit den Einsamen und Depressiven. Denn alles seine geliebten Geschöpfe. Unsere Botschaft ist, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist unsere Botschaft. Wir sollten auch äußerst zurückhaltend sein mit irgendwelchen Theorien, geheimen Plänen. Ich sage nicht, dass es nicht irgendwas auch gibt. Es gab es immer in der Welt, Absprachen hinter den Kulissen und so. Nur wir haben doch das feste biblische Wort und das prophetische Wort. Das ist unsere Aufgabe. Und uns nicht auf diesen windigen Boden zu lassen, wo man sich dann von 10-mal, 9-mal anschließend entschuldigen muss und zurückrudern muss, es war doch anders. Ist nicht gut. Peter Hane hat in einem seiner Bücher oder in einem seiner Artikel, ich weiß es nicht mehr, geschrieben, er wünscht sich zu Weihnachten eine Botschaft der Zuversicht von den Kanzeln. Denn der Weihnachtsengel verkündete große Freude und nicht große Probleme. Und das sollten wir jetzt auch tun. Probleme. Wir sind nicht naiv, wir sind nicht dumm. Aber unsere Hauptaufgabe ist, Hoffnung, Zuversicht, weil wir Gott kennen, zu verbreiten, Evangelium zu sagen. Und von daher sollten wir auch nicht zu den Chefnörglern und Chefkritisierern gehören, die alles besser wissen, sondern betroffene Priester sein, die vor Gott einstehen. Ich habe dieser Tage, gab es eine Anfrage aus der Medienwelt, wie man jetzt mit der Sache umgeht. Ja, ist es jetzt mehr Gericht oder ist es jetzt mehr Chance? Dann habe ich gesagt, beides. Man muss sich mal anschauen, wie Mose hat dem Volk gesagt, also das, was euch jetzt trifft in einer Situation, wo Gott Schweres ihnen zugemutet hat in der Wüstenwanderung, da hat er gesagt, das trifft euch jetzt, weil ihr Gott verlassen habt. Aber vor Gott lag er auf dem Boden und hat für sie gefleht. Und das gefällt dem Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Für diese Welt einzustehen, wie ein Daniel in Daniel 9, wie ein Nehemia in Nehemia 9. Wir sollten als Christen auch gehorsam und vorbildlich sein. Ist nicht immer einfach, ich habe auch einen Kopf, ich habe auch einen politischen Kopf, ich habe auch so meine Ideen und manchmal komme ich mir vor wie der Opa vorm Fernseher, der hat, als ich noch jünger war, auch viel dann, das geht nicht und geschumpfen und so und manchmal erwische ich mich selber dabei, dass ich denke, so geht das doch nicht. Aber ich lerne und ich möchte es noch mehr lernen, ein Ja zu haben, zu beten. Solange unsere Verantwortlichen uns nicht zu Dingen auffordern, die gegen Gottes Gebote sprechen oder gar ihn verleugnen, solange schulden wir ihr Gehorsam. So einfach ist das. Ich muss es mal so sagen. Manchmal sogar gegen unsere eigene Überzeugung, politisch, gesellschaftlich. Und das ist auch ein Zeugnis, dass wir jetzt sagen, okay, wir reihen uns mit ein. Ob Sie nun der Meinung sind, dieser Lockdown ist eine Katastrophe und völlig überzogen oder nicht, es wurde so entschieden, wir beten und wir sind bereit, das mitzutragen. Ein Zeugnis. Wir dürfen natürlich umso konsequenter jetzt unseren Weg gehen. Das merkt ja jeder. Ich meine, man kriegt ja schon manchmal einen gehörigen Schrecken. Und wenn es jetzt doch schnell zu Ende geht, was ist dann? Ich hoffe, dass sie überhaupt in einer Klarheit mit Gott leben, dass Jesus in ihrem Herzen ist. Aber auch wir Jesus-Leute haben ja manchmal Dinge, die es noch zu klären gilt und die noch gar nicht kompatibel sind mit der Welt des Lichtes. Und das mahnt uns, Mensch, verlier dich nicht in dieser Welt, geh konsequent jetzt den Weg. Petrus sagt, wenn er das alles wisst, 1. Petrus 3, Vers 10, dass doch alles sowieso aufgelöst wird, dann müsst ihr dann für Leute sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Ja, und ich habe es immer wieder gesagt, besonders wichtig ist auch das Gebet für die Gemeinden, für die Leiter, für alle Menschen und für alle, die in Verantwortung stehen. Da können wir nicht lang genug beten und das bringt unserer Gesellschaft, unserem Land und der Welt mehr als unsere Besserwisserei und Nörglerei. Und wir dürfen die Augen offen haben für die Not anderer. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich ein paar Negativbeispiele, wo der Egoismus so richtig siegt, bringe. Aber ich will das lassen. Ich will nur einfach sagen, man kann auch zurückstehen. Ob es nun ein besonderes Opfer ist, wenn man auf die Klorolle verzichtet, die ein anderer haben will. Das sei dahingestellt, die Deutschen. Die Klorolle, das ist ja ein eigenes Stück. Aber ganz krass und ganz extrem in der Kirchengeschichte haben wir frühe Beispiele, wo die Weltmenschen die Angehörigen, Verwandten auf die Straße gelegt haben und sich nie mehr ihnen genährt haben, weil sie Pest hatten. Und die Christen, obwohl sie die Gefahr der Ansteckung kannten, haben nicht nur ihre eigenen Angehörigen gepflegt, sondern auch diese Menschen, soweit sie konnten, aufgenommen. Ein ungeheures Zeugnis, hat unheimlich viele zum Nachdenken gebracht. Und sie müssen sagen, naja, das ist ja also, das gibt's doch heute nicht mehr. Doch, das gibt's. Gerade dieser Tage wird vom Pater Giuseppe Berardelli, einem 72-jährigen Priester, berichtet, der eigentlich einen so einen Beatmungsplatz in Italien gebraucht hätte, auch einen bekommen hat und der dann verzichtet hat und gesagt, das soll ein Jüngerer kriegen. Ist kurze Zeit später gestorben. Das gibt's. Wir dürfen aufblicken, der Herr hat gesagt, wenn es anfängt, dann legt nochmal richtig wie beim Boot den Gashebel nach vorne. Jetzt ganz für die Sache Jesu, ganz für die Menschen, die er liebt, ganz für die Gemeinde, die er vollenden will. Ja, jetzt will ich zum letzten Punkt kommen. Was sollten wir tun, was sollten wir nicht tun und jetzt, was gilt? Und da war ich dieser Tage, ich musste so schmunzeln. Es war eine Schwäbin im fortgeschrittenen Alter, die vom Süddeutschen Rundfunk im Park, vielleicht im Schlosspark oder wo, in Stuttgart interviewt wurde und gefragt wurde, ob sie denn keine Angst hat, das war schon ein paar Tage her, ob sie denn keine Angst hat, sich anzustecken mit dem Coronavirus. Und da hat diese rüstige Dame gesagt, nein, Schwäbisch, gell? Also ich bleibe aber jetzt mal in der Ruhe. Mindestens 100 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Darauf kann man sich verlassen, heiter Bim. So hat er das gesagt. Ich habe mich richtig gefreut. Mindestens 100 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Darauf kann sich verlassen, heiter Bim. Ich fand das schön. Er hat nicht gesagt, mir kann nichts passieren. Aber sie hat gesagt, ich bin meines Herrn Hand. Und das ist eine Botschaft. Ich muss sagen, sie hat recht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Lukas 12. Fürchte dich nicht. Jesaja 43. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und auch Josua kriegt immer wieder in schwieriger Mission von viel stärkeren Feinden umgeben. Sei stark, sei mutig, fürchte dich nicht, geh voran. Und auch der verfolgten Gemeinde in Smyrna, ganz andere Probleme noch, als wir sie jetzt haben. Fürchte dich nicht, wörtlich übersetzt, nicht eines fürchte, der Herr ist mit dir. Bitte, weder Smyrna noch andere haben gesagt bekommen, es gibt keine Schwierigkeiten, keine Probleme, du kannst nicht erkranken oder sonstige Dinge, aber du brauchst keine Angst haben, du bist in meiner Hand und ich bin mit dir. Das ist doch wunderbar. Und das darf dann also wirklich auch gelten. Das darf gelten von dem, der wirklich den Durchblick hat. Wenn man nicht alles übersieht, dann kann man ja vor Dingen Angst bekommen, weil man die Prozesse nicht versteht. Aber Jesus überblickt alles. Der hat alles in der Hand, der hat alles im Griff, der überblickt alles. Und der wirklich den Durchblick hat, der wirklich alles weiß, der sagt, du brauchst dich nicht fürchten. Befehl des lebendigen Gottes, fürchte dich nicht, mach keine Panik, dreh nicht durch und bring nicht andere zum Durchdrehen. Ich bin da. Und auf ihn ist Verlass. Und wer sich auf ihn ausrichtet, den Wiederkommenden, der darf auch wirklich wissen, was Paulus in Römer 14, Vers 8 schreibt. Wer so lebt, so kann man sagen, der kann auch beruhigt sterben. Denn Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und ich glaube, dieser Pater, dieser Priester in Italien, der hat das auch gehabt. Deswegen konnte er sagen, mit seinen 72, ich kann gehen. Gib den Beatmungsplatz einem Jüngeren. Und er ging. Auch der 75-Jährige, der die Infizierten noch richtig angefasst hat und wusste mit der Bibel in der Hand, das wird hier mein Ende sein. Ich werde diese Station nicht mehr verlassen. Und so möchte ich diese Bibelstunde schließen. Fürchte dich nicht. Bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Wenn einer im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert ist, dann musste er hier alles klären und drüben alles vorbereiten. Das dürfen wir geistlich auch mit Jesus alles klären. Meine Sünden sind mir vergeben. In der Gegenwart mit dem Auferstandenen, Zukunft gesichert. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht, es wird Dinge geben, Coronavirus und anderes, da wackelt alles. Aber euer Herz erschrecke nicht. Ich gehe euch voraus, ich will euch Wohnung bereiten und dann will ich euch zu mir nehmen. Das gilt. Sind wir bereit? Und so gebietet uns auch der Herr, fürchte dich nicht, sei stark und mutig, denn ich bin mit dir. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du Halt und Geborgenheit gibst. Du weißt, dass wir auch manchmal schwanken sind und das ändert bei dir gar nichts. Deine Zusagen, über deine Hand, die über uns ist. Wir danken dir, dass du vermagst, durchzutragen, durchzubringen, Schwache und Elende zu stützen und mutig und stark zu machen. Und du sprichst immer wieder, Fürchte dich nicht, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich halte meine Hand über dich, ich weiß Bescheid. Nicht eines fürchte. Und so danken wir dir, dass wir jetzt auch für unser Volk, für die Welt, für die Menschen, besonders für die Leidenden, die im Todeskampf befindlichen, die Sterbenden, für die Ärzte, das Personal, dich bitten dürfen. Danke, dass du ein Gott des Erbarmens bist. Danke, dass du Möglichkeiten hast, wo sonst keiner Möglichkeiten hat. Und wir danken dir auch für unsere Verantwortlichen, für die Fachleute, die die Regierung heranzieht. Wir bitten dich, erbarm dich, gib Gnade, gib Weisheit und führe du. Und das bitten wir dich auch für die Leiter der Gemeinden, für die geistlichen Hirten, dass sie sich ganz unter deine Leitung stellen und dass du durch sie deine Gemeinde, deine Herde führst. Bewahr, schirm und schütze. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.